Es sind 2 Wochen Skiferien gsi, Sportferien. Ich nehme an, viele von uns sind auch auf der Piste gsi. Und wir befinden uns im Winter noch. Aber wenn wir mal ehrlich sind, wenn man jetzt nicht so etwas Cooles wie einen Skitag vorhat, ist es doch schon gemütlicher, ein bisschen zuhause im Warmen, auf dem Sofa, vielleicht mit einem Tee, sich einmurmeln. Ich tue gerne ein Buch lesen oder ab und zu vielleicht auch mal einen Film schauen. Ich weiß nicht, wer von euch schaut gerne mal einen Film oder eine Serie. Also wenn jetzt nicht alle ausstrecken, dann wundere ich mich auch. Und mir ist aufgefallen, heutzutage ist das nicht mehr so viel so, aber früher noch ist oft am Schluss vom Film, wenn dann das Happy End gekommen ist, wenn ganz viel Spannung und hin und her war und dann der Film zum Schluss rund und abgerundet worden ist, ist früher noch einmal immer so eine Folie gekommen, wo gestanden ist, the end, das Ende. Alle wissen, jetzt ist vorbei, es ist viel passiert, aber jetzt sind wir am Schluss angekommen. Und manchmal, nicht oft, aber bei gewissen Filmen kommt dann nach der Folie oder vielleicht sogar nach dem Anspann nochmal eine ganz kleine Szene, wo vielleicht der Feind sich auf einmal wieder bewegt und man merkt, er ist doch nicht gestorben, es geht noch irgendwie weiter, es kommt ein zweiter Teil raus. Oder es entpuppt sich jemand aus dem Team, ist eigentlich ein Spion und gehört gar nicht dazu und wirft ganz viele neue Fragen wieder auf. Und wir sind heute am Schluss von der Samuel-Serie. Wir sind auch am Ende. Und wir sind auch bei dem Text, den wir heute anschauen, bei so einer Szene, die so ein bisschen skurril ist, wo man sich Fragen stellt und denkt, hey, wie ist das jetzt passiert? Und was bedeutet das jetzt? Und darum wollen wir heute zusammen anschauen, was der Saul erlebt hat am Ende des Samuel-Buchs und was wir aus dem lernen können. Wir werden den Text zusammen anschauen in 3 Abteile und ich lese mal den Anfang vor. Es heisst nämlich, der Samuel ist inzwischen gestorben und ganz Israel hat um ihn getrauert. Und er ist dann begraben worden und der Saul hat aber als König in dieser Zeit verbieten lassen, dass Wahrsager haben dürfen wirken und auch Tote beschwören. Weil das Volk Israel ist eigentlich dazu berufen gewesen, dass sie sich nicht über die Zukunft informieren sollen oder irgendwo Hoffnung holen oder Hilfe, die nicht bei Gott ist. Sie sind dazu auserwählt gewesen, mit Gott zu wandeln. Und darum müssen sie sich eigentlich auch keine Sorgen um die Zukunft machen. Der Saul war König gewesen, hat darum auch das verboten. Und dann passiert aber Folgendes. Die Philister kommen und werden oder wenn das Volk Israel angreifen. Und der Saul bemerkt, wie sie sich parat machen in der Nähe und er überkommt Angst. Es heißt, als Saul das Heer der Philister sah, erschrak er sehr. Er fragte den Herrn, was er tun sollte. Aber der Herr antwortete ihm nicht. Weder durch Träume, noch durch das Los, noch durch Propheten. Also es fängt schon spannend an, dass einer sieht, durch den Tod von Samuel auch eine geistliche Orientierung gefehlt hat. Der Saul war aufgeschmissen, er ist in Panik geraten, hat Angst bekommen. Und wo er die Bedrohung gesehen hat, ist er zu Gott gegangen. Er hat Gott gefragt um Hilfe. Aber Gott hat nicht geredet. Gott hat geschweigt. Und das ist auch so ein bisschen die große Frage, wo man im ganzen Text sieht, wenn anschauen, was passiert denn, wenn Gottes Stimme verstummt? Was passiert, wenn wir Fragen haben, wenn wir zu Gott kommen, aber es sich so anfühlt, als wäre er schweigen? Im Buch Samuel sehen wir, dass am Anfang Gott nach jahrelangem Schweigen wieder anfängt zu reden durch Samuel. Und auch im ganzen Leben von Samuel haben wir ja gesehen, dass Gott viel bewirkt mit und durch Samuel am Volk Israel. Aber jetzt, wo Samuel gestorben ist und Saul als ein König, der eingesetzt worden ist, auch Fehler gemacht hat, kommt es dazu, dass Gott schweigt. Aber das ist nicht einfach so von heute auf morgen passiert. Es hat nämlich mehrere Gründe, warum Gott schweigt. Und zwar hat Saul in seiner Königsherrschaft schon mehrere Fehler gemacht. Er hat auch gute Sachen gemacht. Er hat auch manchmal vielleicht Reue gezeigt, wenn er auf etwas hingewiesen worden ist. Aber der wichtige Punkt ist, dass der Saul nie eine richtige Umkehr oder Herzensveränderung durch das gemacht hat. Er hat nicht wirklich ein tiefes Vertrauen zum Gott aufgebaut. Und darum hat Gott nach mehreren Warnen in Kapitel 13 und 15, in den letzten Kapiteln haben wir das gesehen, hat Gott jetzt geschweigen. Und was wir aus dem ersten Teil von dem Text herausnehmen oder uns vielleicht auch selber fragen, ist, wie sieht es denn eigentlich bei uns aus, in unserem Herz, in unserem Leben? Haben wir wirklich ein Vertrauen zu Gott? Tun wir wirklich immer wieder umkehren? Oder ist Gott mehr so ein bisschen der Ort und die Person, wo wir hingehen, wenn wir gerade das Problem haben und wir jetzt einfach gerade eine Lösung brauchen? Wo wir in unserer Not hinkommen und Hilfe brauchen, aber nicht wirklich zu ihm kommen wollen und eine Herzensveränderung bekommen. Darum stell dir mal die Frage, suche ich wirklich Gott oder nur schnelle Lösungen für meine Probleme? Und will ich wirklich seine Gegenwart oder nur seine Hilfe? Es geht weiter im Text und wir sehen, wie der Saul reagiert. Und zwar heißt es, da sagte Saul zu seinen Dienern, sucht eine Frau, die die Geister der Toten herbeirufen kann. Ich will sie fragen, was ich tun soll. Seine Diener antworteten, in Endor lebt eine Totenbeschwörerin. Da verkleidete sich Saul, zog andere Kleider an und machte sich in Begleitung zweier Männer auf den Weg. Und als sie nachts bei der Frau ankamen, sagte er zu ihr, ich möchte, dass du mir durch den Geist eines Toten die Zukunft voraussagst. Hol mir den aus dem Totenreich herauf, den ich dir nennen werde. Die Frau reagiert und sagt, willst du, dass ich getötet werde? Du weißt doch, dass Saul alle Totenbeschwörer und Wahrsager aus dem Land vertrieben hat. Warum stellst du mir eine Falle? Aber Saul schwor einen Eid im Namen des Herrn und versprach, so wahr der Herr lebe, dir wird nichts geschehen, wenn du das tust. Es ist spannend, wie der Saul jetzt eigentlich genau das macht, was er eigentlich verboten hat. Er hat ja gesagt, nein, das ist nicht erlaubt, das dir vertrieben wir und jetzt geht er gerade zu so einer Person. Das ist doch irgendwie abstrus. Aber irgendwie ist es auch nicht so abstrus, weil wir oft sagen wir, ja, ich mache jetzt das nicht mehr und das fange ich jetzt an und ich will nicht mehr so sein, sondern so handeln. Und wie oft bleiben wir bei diesen Vorsätzen? Ich meine, Januar ist jetzt ein bisschen mehr als anderthalb Monate oder gerade anderthalb Monate her. Wie viel haben ihre Vorsätze bis jetzt durchgehalten? Es ist nicht immer so einfach, sich so zu verhalten, wie man sich es eigentlich vornimmt. Und gleich ist es irgendwie auch eine Reaktion, die wahrscheinlich menschlich ist, weil der Saul reagiert da nicht rational. Man merkt, der Saul ist getrieben von seiner Angst, von dieser Panik, von dieser Not und dem Ganzen, was soll ich jetzt tun, wir werden bedroht, der Samuel ist weg, ich brauche irgendwie Orientierung, ich brauche Hilfe und er ist nicht mehr klar am Denken. Darum geht er jetzt auch nicht so gut den Weg und macht noch mehr Fehler. Er verkleidet sich, gibt sich als etwas anders aus. Und etwas, was sehr bedeutend ist, was man in dem Text in dieser Stelle erkennen kann, ist, dass er schwört dieser Frau ja im Namen von Jahwe, vom Herrn, dass ihr nichts wird passieren, wenn sie da macht. Und was spannend ist, ist, dass das Wort, das im Urtext gebraucht ist für Herr, ist Jahwe. Und Jahwe ist der Gott Israels, der einzige Gott des Volkes. Ich habe jetzt am Anfang aber gesagt, dass Saul hat nie so richtiges Vertrauen zu Gott aufgebaut und hat nie so richtige Herzensveränderung gehabt. Und darum ist es spannend, weil er bisher im ganzen Buch Samuel, wenn der Saul von Gott gesprochen hat, vom Herrn, ist nie das Wort Jahwe benutzt worden, sondern immer das Wort Elohim, was Gott bedeutet. Das heißt, er hat immer gesagt, ja, ich glaube an Gott und es gibt einen Gott, aber er hat nie gesagt, ja, der Jahwe, der einzige Gott, der Gott von unserem Volk, das ist der Gott, an den ich glaube. Und beim Schwur nimmt er jetzt Jahwe. Wir sehen, wie groß die Angst vom Saul auch war, ist, weil er eine doppelte Not und Bedrängung hatte. Einerseits vor dem Feind, vor den Philister, andererseits aber auch, weil Gott ja geschwiegen hat und er drum auch nicht mehr die Zusammenhalt oder das Miteinander mit Gott gegangen ist, sondern durch seine ganzen Fehler und sie es immer wieder abwenden oder nicht Buße tun und Herz, mit dem Herz eine Umkehr erleben, hat Gott irgendwann geschwiegen und darum ist auch dort eine gewisse Art von Feindschaft und Bedrängnis entstanden. Und was der Saul jetzt will, wir lesen es ja auch im Text, ist, er sagt ja, der Geist oder die Frau, sie soll uns Zukunft sagen, sie soll uns Hilfe geben, sie soll uns Informationen geben, damit er dann kann überlegen, okay, wie können wir jetzt das umgehen, was können wir jetzt tun, wenn wir wissen, das wird kommen. Er wird sich wie eine Strategie aufbauen. Aber Gott will nicht, dass wir Strategien aufbauen, sondern er will, dass wir eine Herzensumkehr machen, dass wir Buße tun für unsere Fehler und dass wir wieder im Vertrauen zu ihm kommen. Ich glaube, heute ist es nicht mehr so gang und gäbe, dass viele zu Wahrsager gehen. Es gibt sicher auch noch solche Leute, die das praktizieren. Aber ich glaube, es gibt gleich viele okkultistische oder widergöttliche Sachen, wo wir oder unsere Gesellschaft viel in Anspruch nimmt. Ob es jetzt das Universum ist, manifestieren, ob es irgendeine Astrologieberechnung ist und weil die Sterne und die Planeten so stehen, bedeutet das, dass ich jetzt, keine Ahnung, die und die Zeit mich erwartet. Aber ich muss einfach ganz viel positiv denken und dann wird das auch Realität. An vielen Sachen ist wahrscheinlich etwas auch dran, aber es ist nicht das ganz Wahre und Richtige. Und darum können wir aus dem zweiten Teil vom Text lernen, dass wir als Menschen oft wie der Saul handeln und wenn wir unter Angst und Druck stehen, oft emotional reagiert und oft in alte Muster, in alte Gewohnheiten zurückverfallen. Und das Bewusstsein kann uns helfen, wie wir dann in der Zukunft mit dem umgehen können. Und wenn wir jetzt im Text weiterlesen, sehen wir, dass Gott eigentlich auch uns helfen will. Weil wir lesen, dass Gott den Saul warnt vor dem Gericht, dass Gott den Saul immer wieder auch warnt. Das heißt nämlich weiter, schließlich meinte die Frau, gut, wessen Geist soll ich für dich rufen? Rufe Samuel, antwortete Saul. Und als die Frau Samuel sah, schrie sie, warum hast du mich getäuscht? Du bist ja Saul. Hab keine Angst, sagte der König zu ihr. Was siehst du? Ich sehe einen Geist aus der Erde heraufsteigen, sagte sie. Wie sieht er aus? Fragte Saul. Es ist ein alter Mann. Er ist in einen Mantel gehüllt, antwortete sie. Saul erkannte, dass es Samuel war und warf sich vor ihm zu Boden. Jetzt kommt Samuel und er sagt, warum hast du mich gestört und mich zurückrufen lassen? Weil ich in großer Not bin, antwortete Saul. Die Philister führen Krieg gegen mich und Gott hat mich verlassen und antwortet mir weder durch die Propheten noch durch Träume. Deshalb habe ich dich rufen lassen, damit du mir sagst, was ich tun soll. Ich sehe auch wieder den Saul, fragt nicht Gott, er fragt Samuel. Und Samuel antwortet: Wieso fragst du mich, wenn der Herr dich verlassen hat und dein Feind geworden ist? Der Herr hat das getan, was er durch mich vorausgesagt hat. Er hat dir das Königtum genommen und es einem anderen, nämlich David, gegeben. Du hast der Stimme des Herrn nicht gehorcht, als er dich anwies, seinen Zorn an den Amalekitern zu vollstrecken. Deshalb handelt der Herr jetzt so. Der Herr wird dich und Israel den Philistern ausliefern und morgen schon werden du und deine Söhne hier bei mir sein. Der Herr wird zulassen, dass das ganze Heer Israels von den Philistern besiegt wird. Und Saul fiel der Länge nach zu Boden, gelähmt von Entsetzen über Samuels Worte. Er war sowieso geschwächt, denn er hatte den ganzen Tag und die ganze Nacht nichts gegessen. Ich sehe, dass Saul eine ganz spezielle Begegnung mit dem Samuel. Und das ist auch die Stelle, wo wahrscheinlich am meisten Fragen aufwirft: Ist das jetzt wirklich der Samuel gewesen? Das ist ja irgendwie ein Geist gewesen, aber irgendwie ist es ja auch nicht wirklich der Samuel gewesen, weil der Samuel ist ja gestorben. Wie kann das sein? Und wir können über die geistliche Welt verschiedene Sachen in der Bibel lesen und herausfinden. Und ich kann euch auch sagen, dass zum Beispiel von Sheol gesprochen wird, was das Totenreich ist, der Ort ist, wo die gestorben sind, warten. Oder dass da mit dem Wort Geist in dem Text auch wieder Elohim verwendet wird. Und dass darum die Erscheinung von Samuel irgendwie eine Version muss sein oder ein Phänomen, wo Gott zulässt, dass irgendwie eine gestorbene Person wieder erscheint, aber in einer geistlichen Form, weil Elohim kann auch mit himmlisch, mit Engel oder mit Geisterwesen übersetzt werden. Aber das Wichtigste ist eigentlich nicht, dass wir das ganze Phänomen hier verstehen, sondern viel wichtiger ist, dass wir die Botschaft hier verstehen. Gott hat hier etwas zugelassen, etwas, was etwas verrückt ist, nämlich dass der Samuel wieder erscheint und mit dem Saul redet. Aber was spannend ist, dass der Saul vom Samuel nicht etwas gehört, was er eigentlich nicht schon vorher gewusst hat. Der Samuel sagt ihm: Hey, wieso kommst du zu mir? Er ist eigentlich gestorben und er ruhe in Frieden, er hat sein Leben vollendet und jetzt wird er wieder angerufen und er sagt: Ja, aber du hast doch den Herr verlassen, du hast dich von ihm abgewendet und der Herr hat dich da gewandt und du hast nicht das gemacht, was er verlangt hat. Und da hat der Herr dir etwas aufgetragen und du bist nicht so ganz, du bist ein bisschen dem nachgefolgt, aber gleich nicht so ganz, wie er es von dir verlangt hat. Und darum, weil Gott ja auch ein gerechter Gott ist, kommt auch Gericht, aber es kommt nicht unerwartet aus dem Nichts, sondern Gott gibt uns immer wieder Chance auch zum Umkehren und du hast es nicht gemacht. Spannend ist, dass man auch sieht, auch in dem Moment redet Saul mit Samuel. Er wendet sich nicht in dem Moment an Gott. Wir lesen auch, dass er sich niederwirft zu Boden. Er ist so schockiert, er ist so überwältigt. Aber er geht nicht vor Gott auf Knie und wirft sich vor ihm nieder. Gott richtet, er ist ein gerechter Gott, aber er ist auch ein liebender Gott. Und darum schickt er immer wieder Warnung vorher, bis dann irgendwann eine letzte Warnung kommt. Und wir lesen dann im restlichen Text, dass der Saul denn von dieser Frau gestärkt wird, weil er ja so schwach ist. Sie gibt ihm etwas zum Essen. Und er geht dann wieder heim. Sie sagt ihm auch, dass du wieder stark bist für deinen Rückweg. Man merkt aber auch, sie will ihn irgendwie auch so ein bisschen loswerden wieder. Und ich glaube, in der heutigen Zeit ist es auch einmal so ein bisschen so, dass jeder ist so ein bisschen auf sich gestellt, geht seinen eigenen Weg. Und so wirklich können wir uns eigentlich ja nur auf Gott verlassen. Wir alle müssen unseren Weg gehen. Wir alle müssen herausfinden, wie wir durchs Leben gehen, wie wir auch mit Schwierigkeiten umgehen. Und wir alle müssen unseren Weg gehen, aber nicht jeden Weg, den wir gehen, ist der, den Gott für uns bereithält. Darum möchte ich dich fragen, der Weg, den du in deinem Leben gerade gehst, Ist es der Weg, wo Gott für dich bereithält? Oder ist das ein Weg, wo vielleicht auch von Angst beeinflusst ist, von Druck, von Wunsch, von Selbstbestimmung? Es ist spannend, dass in dem Text so viel passiert und die Predigt heißt ja gestörte Ruhe. Einmal will der Samuel aus der Ruhe gestört wird, er wird wieder aus dem Totenreich hochgeholt. Aber auch die ganze Situation mit dem Volk Israel, merken wir, wird wieder gestört. Die Ruhe, die friedliche Zeit, die während der Herrschaft von Samuel war, hat auch wieder ein Ende. Es kommt wieder Krieg, es kommen wieder Fehler von den Leitern, von den Königen, von den Richtern. Und wir merken auch hier, ist die friedliche Harmonie, die Ruhe, ist nicht mehr um. Jetzt ist es so, die Geschichte war ja im Alten Testament. Und wir leben heute ja im Neuen Testament. Und dazwischen ist Jesus gekommen. Und Jesus Christus, was er gemacht hat, ist der Wendepunkt für alles. Und eine Sache, die ganz besonders ist, ist, dass man durch Jesus nicht mehr das Schweigen von Gott so erlebt wie im Alten Testament. Wir erleben vielleicht gleich auch in unserem Leben manchmal, dass wir das Gefühl haben, wir hören Gott nicht oder er sagt jetzt gerade nichts dazu, aber das ist nicht vergleichbar eins zu eins mit dem, wie es im Alten Testament war. Weil durch Jesus Christus dürfen wir auch heute den Heiligen Geist haben. Durch Jesus Christus können wir in Gemeinschaft, in der Gegenwart von Gott sein, können wir in einer Beziehung mit ihm leben. Und wir brauchen nicht, wie im Alten Testament, einen auserwählten Prophet, wie zum Beispiel der Samuel, durch den Gott dann wieder zu seinem Volk redet. Und ich werde jetzt einen kleinen Sprung machen ins Neue Testament, zu dem Moment, wo Jesus am Kreuz gegangen ist. Weil dort war eine ganz spannende Situation. Er war am Kreuz, neben ihm waren zwei Verbrecher. Und der eine hat gesagt, gedenke an mich, wenn du zu deinem Vater gehst. Und Jesus' Antwort ist nicht, dass er jetzt etwas leisten muss, dass er etwas machen muss, sondern Jesus sagt zu ihm, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Darum sehen wir, es kommt nicht auf unsere Stärke an, auf unsere Leistungen, sondern darum, ob wir Erbarmen bei Gott suchen, ob wir Buße tun, wenn wir Fehler machen und ob wir unsere Herzen immer wieder auf ihn ausrichten oder ob wir Kontrolle suchen und Strategie, um unsere eigenen Wege und Berechnungen herauszufinden. Schön ist, dass Jesus uns aber auch hört, dass Jesus zu uns redet und dass wir durch den Heiligen Geist und durch die Zeit, in der wir leben, jetzt im Gespräch mit ihm sein können. Und Jesus verspricht das auch. Er sagt in Johannes 6, alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht zurückweisen oder hinausstoßen. Und darum können wir zusammenfasst aus dem ganzen Text lernen, dass wir sind nicht besser als der Saul. Wir machen auch Fehler, wir haben auch Angst, wir haben Unsicherheiten, wir machen Fehler, aber wir müssen nicht in denen bleiben. Und der Unterschied macht nicht, wo unsere Stärken sind und was wir können, sondern der Unterschied in unserem Leben ist, wie wir mit unseren Schwächen umgehen. Ob wir wie der Saul uns menschlich auf dieser Welt oder in speziellen Sachen uns Hilfe suchen oder ob wir zu Jesus kommen. Und wir müssen uns nicht schämen für unsere Schwächen und unsere Schatten, weil sie können der Ort werden, wo wir Gottes Gnade können erleben und wo wir Jesus können begegnen, wo uns gehört, wenn wir ehrlich vor ihn kommen. Und wir haben jetzt Begegnungszeit, wo wir genau das können praktisch machen. Wir werden wieder Lieder singen, wir werden Gott arbeiten, es wird auch das Gebet hineingehen und das Abendmahl. Und ich werde dich einfach ermutigen, das in Anspruch zu nehmen. Und falls du vielleicht etwas hast, wo du merkst, ich habe das Gefühl, Gott schweigt gerade oder ich höre Gott nicht, dann ist das gerade eine super Einladung, um dein Herz wieder auf ihn ausrichten und auf den richtigen Weg mit ihm kommen.